Ja, Sonntag Kantate. Erstmal schön, dass ich hier sein darf bei euch. Ich lese den Text vor, es geht um Singen auch. Deswegen steht er wahrscheinlich in der Perikope und den habe ich auch als Predigttext ausgewählt. Und so wurde das ganze Werk vollendet und gemeint ist der salomonische Tempel, das Salomo für das Haus des Herrn ausführte. Und Salomo brachte hinein, was sein Vater David geheiligt hatte, nämlich das Silber, das Gold und alle Geräte, und er legte es in die Schatzkammern des Hauses Gottes. Damals versammelte Salomo die Ältesten von Israel und alle Häupter der Stämme, die Fürsten, die Vaterhäuser der Kinder Israels in Jerusalem, um die Lade des Bundes des Herrn hinaufzubringen aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König an dem Fest, das heißt im siebten Monat. Und es kamen alle Ältesten von Israel und die Leviten trugen die Lade. Und sie brachten die Lade hinauf samt der Stiftshütte und alle heiligen Geräte, die in der Stiftshütte waren. Und der König Salomo und die ganze Gemeinde Israels, die sich zu ihm versammelt hatten, standen vor der Lade und opferten Schafe, Rinder, so viele, dass man wegen der Menge weder zählen noch berechnen konnte. Und die Priester brachten die Bundeslade des Herrn an ihren Ort, in den Sprachort des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim. Denn die Cherubim breiteten die Flügel aus über den Ort, wo die Lade stand. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden von der Lade aus vor dem Sprachort sehen konnte. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie blieb dort bis zu diesem Tag. Es war nichts in der Lade als nur zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, als der Herr mit den Kindern Israel einen Bund machte, als sie aus Ägypten gezogen waren. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, denn alle Priester, die anwesend waren, hatten sich geheiligt, ohne Rücksicht auf die Abteilungen. Und als auch die Leviten, alle Sänger, Asaf, Heman, Jedutun und ihre Söhne und ihre Brüder in weißes Leinen gekleidet dastanden mit Zimbeln, mit Harfen, mit Lauten vor dem Altar, bei ihnen 120 Priester auf Trompeten bliesen, da war es, wie wenn die, die die Trompeten bliesen und sangen, nur eine Stimme hören ließen, um den Herrn zu loben, um ihm zu danken. Und als sie die Stimmen erhoben mit Trompeten, Zimbeln, ja mit Musikinstrumenten, mit Lob des Herrn, dass er gütig ist und dass seine Gnade ewig währt, da wurde das Haus, ja das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt, sodass die Priester wegen der Wolke nicht hinzutreten konnten, um ihren Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das ganze Haus. Soweit die Lesung an diesem Sonntag Kantate. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Bevor ich predige, möchte ich gerne eine Sache sagen. Ich glaube, dass Gott heute zu unseren Herzen sprechen möchte. Direkt in mein Herz hinein. Als ich ein kleiner Junge war und mit Gott plötzlich vertraut wurde, da fing er an, mit mir Schweizerdeutsch zu reden. Das ist meine Herzenssprache. Meine Eltern sind Schweizer. Gott ist ein Du-Mensch, kein Sie-Mensch. Und ich spüre einfach, dass Gott heute zu dir reden möchte. Nachher bin ich wieder per Sie. Einfach die Augen zumachen, nicht versuchen, alles zu verstehen, was ich hier vorne sage, sondern Gott erlauben, zu deinem Herzen zu reden. Ich möchte gern mal zusammenfassen, was in diesem doch bisschen komplexen Predigttext eigentlich passiert. Im Mittelpunkt steht diese Lade Gottes, die nach vielen, vielen Jahren endlich wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hingehört, ins Allerheiligste, in den Mittelpunkt vom Leben der Israeliten. 3 Generationen vorher unter König Saul ist diese Lade verloren gegangen. Die Philister haben sich dieses Ding geklaut. Weil aber diese Lade ein starkes Eigenleben hat und sich nicht so leicht kontrollieren lässt, haben die Philister sie schnell wieder an den Absender zurückgeschickt. Leider waren die Israeliten mittlerweile geistlich so verkümmert, dass sie mit dieser Lade nichts mehr anfangen konnten. Und so ist sie jahrelang bei einem einfachen Bauern rumgegammelt. Der hat sich gefreut, den ganzen Segen für sich alleine. Aber Gott war nicht glücklich. In der nächsten Generation unter David, der hat den kostbaren Wert dieser Lade wieder entdeckt. Aber er hat sie nicht dorthin gebracht, wo sie hingehört, ins Allerheiligste in der damals noch vorhandenen Stiftshütte. Er hat sie in sein Privatzelt gebracht, umgeben mit Musik Tag und Nacht. Die sogenannte Hütte Davids, die der Prophet Amos auch erwähnt und auch in der Apostelgeschichte erwähnt wird. Hier in unserem Text, dann in der 3. Generation unter König Salomo, kehrt sie nach jahrzehntelanger Odyssee endlich wieder an ihren eigentlichen Ort zurück, in den Tempel, das Allerheiligste. Und in unserem Text wird deutlich, wenn die Bundeslade nach Hause kommt, hat das 2 Nebeneffekte. Erstens, unaussprechliche Freude. In unserem Text überschlagen sich die Musiker förmlich vor Freude und Gott stellt sogar seine Disco-Nebelmaschine zur Verfügung, eine Herrlichkeitswolke. Und der 2. Nebeneffekt, da bin ich mir nicht so ganz sicher, ob der so Begeisterung auslöst, Verlust der Kontrolle. Die Gottesdienstverantwortlichen kommen gar nicht mehr in die Kirche rein. Und über diese 3 Punkte will ich sprechen. Unaussprechliche Freude. 2. Wenn die Bundeslade nach Hause kommt. Und 3. Verlust von Kontrolle. Ich beginne mit der unaussprechlichen Freude und will gleich mit einer Frage anfangen. Wo hast du dich in den letzten Tagen gefreut? Was malt ein Lächeln in dein Gesicht? Was bringt dich dazu, unter der Dusche zu singen? Was lässt dich hüpfen? Und wenn du jetzt Mühe hast und dir schneller 10 Sorgen einfallen, dann geh 2 Wochen zurück. Aber was löst Freude bei dir aus? Kurz nachdenken. Ich weiß nicht, bei wem jetzt in dieser gedanklichen Liste die Bundeslade aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht. Also wenn ich meine Liste so anschaue, dann sind das mehr so irdische Dinge. Ja, so der Frühling, Urlaub, ein gutes Essen, eine gelungene Beziehung, oder? Vorher habe ich es gerade gesehen an der Tankstelle, Benzinpreise unter 2 €. Und das zeigt, wie gut wir uns hier in der Fremde eingenistet haben. Das einfache, mobile Zelt, zu dem uns die Bibel hier in der Fremde herausfordert, haben wir mit einer Vielfalt von schwerfälligen Luxusgütern ergänzt. Wir kennen das vom Campingwagen. Ja? Der ist gar nicht mehr in der Lage, den Standort zu verlassen, weil er so verdrahtet und verkabelt ist mit Satellitenschüsseln und Luxusgütern. Der kommt nicht mehr weg. Habt nicht lieb diese Welt. Aber darüber will ich jetzt nicht reden. Schlechtes Gewissen, Verdammnis haben wir ohnehin genug, weil wir das Gefühl haben, Gottes Standard nicht zu genügen. Und das ist nicht hilfreich für die Freude. Drum will ich mein Augenmerk auf etwas lenken, auf etwas anderes. Was macht Gott eigentlich Freude? Was bringt Gott dazu, zu hüpfen wie ein kleines Kind? Oder ein Eintracht-Fan, wenn die Eintracht das 5. Tor gegen Bayern geschossen hat. Was ist das? Das bist du. Du bist Gottes große Freude. Du bringst ihn zum Hüpfen. Nun, ich denke, die meisten von uns haben dazu schon mal eine Predigt gehört oder auch Zephania 3, Vers 17 gelesen. Von ganzem Herzen freut Gott sich über dich. Und weil er dich lieb hat, redet er nicht länger über deine Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. Und doch, oft fällt es mir schwer, das zu glauben. Ja, vielleicht hier im Gottesdienst ist es ein bisschen leichter. Aber wenn der Alltagsfrust kommt, ich 5-mal schon wieder gescheitert bin, da kommen Zweifel. Das sind doch diese ewigen Baustellen in meinem Leben, mein hartnäckiges Scheitern. So oft verstaubt die Bibel im Schrank, das Gebet kommt zu kurz, ich genüge dem Standard nicht. Und da rede ich jetzt noch gar nicht von den Baustellen, über die ich lieber gar nicht rede und die auch niemand kennt. Von Herzen freut sich Gott über dich. Ja, er jubelt, wenn er an dich denkt. Das sagt der Prophet. In Gottes Augen bin und bleib ich sein geliebtes Baby. So wie die Mutter die riechende Windel gar nicht wahrnimmt, so schlingt auch Gott mich in seine Arme und drückt mir einen Kuss auf die Backe, trotz allem, was noch nicht gut ist und stinkt. Vielleicht denkt jetzt jemand, ich bin aber kein kleines Baby und Windel und so, ich stehe mitten im Leben, ich bin ein respektabler Mensch, ein würdiger Mensch. Nun, die Bibel sagt, wenn ihr nicht werdet wie die kleinen Babys, dann könnt ihr nicht in mein Reich hineinkommen. Die Bibel spricht vom Wunder der Wiedergeburt. Mein Geist wird mit Christus lebendig, auferweckt. Ich bin eine neue Schöpfung. Ich bin ein ganz junger, neugeborener Geist. Mein äußerer Mensch, der wird alt, verfällt, stirbt, graue Haare. Mein innerer Mensch, mein Geist wird von Tag zu Tag erneuert. Ich bin und bleibe Gottes geliebtes kleines Baby. Ich bin sein Baby. Als mein Sohn gerade mal so ein paar Wochen, Monate alt war, da hatte ich die herausfordernde Aufgabe, seine Windel zu wechseln. Oh, als Vater tut man sich da ja eher schwer. Und in dem Augenblick, wo ich die Windel aufmache, macht er sein Pipi mir mitten ins Gesicht. Heute finde ich das ja süß, dieser kleine Strampler. Damals, Panik, Christa, Hilfe! Aber selbst so ein Stümper von Vater würde doch niemals auf die Idee kommen und sagen, gib mir ein anderes Baby. Das ist mein Baby. Und es ist erstaunlich, Eltern kaufen dieses Zeug ja, bevor das Baby da ist, oder? Ja, gibt es hier Experten? Und warum machen die das? Sie wissen, was auf sie zukommt. Gott hat dich schon gekannt im Bauch deiner Mutter, sagt er zu Jeremia. Und Epheser sagt, schon bevor er diese Welt geschaffen hat, wusste er um dich und hat dich erwählt. Und ihr dürft mir vertrauen, er wusste, was du für einen Dickkopf hast. Er wusste, was auf ihn zukommt. Und er hat seine Windel besorgt. Er ist weder geschockt noch enttäuscht. In Ephesus haben die Christen ihre ganzen Sünden, ihre Götzen, Statuen, ihre Zauberbücher und alles Mögliche mal zusammen auf den Haufen getragen und verbrannt. 50.000 Silberdrachme, sagt die Bibel, war das Zeug wert. Wenn wir unser Stinkzeug mal hier in den Altar werfen würden, dann wäre das vielleicht nicht 50.000 Silberdrachme wert, aber der Haufen wäre groß. Neid, Streit, Untreue, pornografische Literatur, leere Alkoholflaschen, leere Kühlschränke, Wutausbrüche, Süchte, Zwänge. Und vielleicht sagst du jetzt, das ist ein Sakrileg, den Dreck hier in das Heiligtum zu werfen, wo wir nachher Abendmahl feiern. Ich möchte dich ermutigen, mit deinem Dreck, mit deiner Dunkelheit zu Gott hinzurennen und nicht von ihm wegzurennen. Direkt in seine Heiligkeit hinein. Er wartet auf dich. Freut sich Gott an diesem Windeldreckhaufen? Nein. Aber er weiß auch, dass du das nicht bist. Das ist dein äußerer alter Mensch, den du von deinen Eltern geerbt hast und die von ihren und die von ihren und die von Adam. Der kann nichts anderes als Windel produzieren. Jesus sagt, das Fleisch ist zu nichts Nutze. Der äußere Mensch, der Staubmensch, der taugt nichts. Der Geist ist es, der lebendig macht. Und sobald ich das kapiert habe, wer ich wirklich bin, eine neue Schöpfung, ein ganz junger Geist, neu geboren, geschaffen nach dem Bild von Gott. Ich bin Geist und trage einen äußeren Staubmenschen noch mit mir rum. Das Einzige, was Gott interessiert, ist dieser innere Mensch. Dieses Baby, Gottes Baby. Er sieht nicht die Windel, den äußeren Staubmenschen. Er sieht mich. Und wenn wir anfangen zu verstehen, wer wir wirklich sind, Gottes geliebtes Baby, dann kommt Freude auf. Und geistliches Wachstum geschieht dann einfach, wie beim Baby auch. Das wächst. Das kann man gar nicht verhindern. Und diese neue Identität hat sehr viel zu tun mit der Bundeslade. Und das bringt mich zum zweiten Teil der Predigt. Wenn die Lade Gottes nach Hause kommt. Und diese Reise der Bundeslade im Alten Testament ist sehr spannend und sehr abwechslungsreich. Über 40 Jahre durch die Wüste. Brotvermehrung, Brot vom Himmel, Wasser aus Felsen, Feinde besiegt. Dann durch den Jordan durch, der türmt sich auf, um Jericho rum, 7-mal die Lade und dann stürzen die Mauern ein. Diese Lade hat einige Wunder und Zeichen erlebt und gesehen. Getragen wurde sie von Leviten an Holzstangen. Könnt ihr schon mal nachdenken, wer trägt diese Lade heute, diesen Schatz? Ein einfacher Holzkasten aus witterungsbeständigem, langlebigem Akazienholz. Knapper Meter breit, hoch, guter Meter lang. Nicht besonders groß. Ursprünglich waren da drin die 10 Gebote, der blühende Stab von Aaron und der Krug mit Manna. Hier in unserem Text wird gesagt, es sind nur noch die Worte übrig geblieben. Aber diese Holzlade, die war nur ein Schatten von einem himmlischen Original. Und wenn wir verstehen wollen, was diese Bundeslade ist, dann müssen wir in den Himmel schauen. Alternativ können wir auch ins Neue Testament hineinschauen. Aber schon die alttestamentliche Bildsprache gibt uns starke Hinweise, was diese Lade sein könnte. Außen Holz, in der Tempelsymbolik ein Bild für Vergänglichkeit, für Menschlichkeit. Innen drin Brot vom Himmel, Totes, das zu blühen beginnt, das Wort. Was könnte das wohl sein? Nun, die Sonntagsschüler haben es hier leicht, die sagen immer Jesus und haben recht. In welchem Buch der Bibel taucht die Bundeslade zum ersten Mal auf? Weiß das jemand? Erwähnt wird sie zum ersten Mal bei Mose, Zweite Buch Mose. Aber wenn wir die Lupe ein bisschen näher ranzoomen, dann können wir sie schon im Paradies entdecken. Der Baum des Lebens. Holz und ewiges Leben. Menschgewordenes ewiges Leben. Und der Zugang zu diesem Baum wurde uns versperrt. Wir haben vom falschen Baum gesprochen. Kluge Staubmenschen sind wir geworden. Ohne geistlichem Leben. So sehr liebt Gott dich, deine Familie, unser Land, diese Welt, dass er diesen Baum des Lebens gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und das Leben hat. Wow. Auch diese Stiftshütte, der Tempel, ist nur ein Schatten von einem himmlischen Original. Und das Neue Testament ist hier sehr klar, was das Original ist. Der wiedergeborene, neue Mensch. Paulus sagt es in seinen Briefen immer wieder, wir sind der Tempel Gottes. Und es lohnt sich, den Aufbau des Tempels mit dem von dem neuen Menschen zu vergleichen. Im Thessalonikerbrief wird der Aufbau des neuen Menschen beschrieben. Gott bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Ich bin ein Geist, ich habe eine Seele und ich wohne in einem Körper. Und auch der Tempel besteht aus drei Teilen. Der Vorhof, ein Bild für den Körper. Ein heiliges mit dem Leuchter, dem Räucheraltar und die Schaubrote, ein Bild für unsere Seele. Und das Allerheiligste, der verborgene Mensch, in dem die Lade verborgen ist. Und wenn wir uns diese alttestamentliche und neutestamentliche Bildsprache vor Augen halten, dann lässt sich diese Rückkehr der Lade Gottes, wie sie in unserem Predigttext beschrieben wird, mit einem Vers aus dem Kolosserbrief ganz einfach zusammenfassen. Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Die Bundeslade, der verherrlichte Christus ist wieder nach Hause gekommen, ins Allerheiligste, in meinem Geist. Allen, die ihn aufnahmen, heißt es im Johannesevangelium, allen, die ihn aufnahmen, wie nehme ich Jesus denn bitte schön auf? Mit meinem Verstand? Mit meinen Händen? Gott ist Geist und wir können ihn nur im Geist anbeten, ihn berühren, ihn aufnehmen. Allen, die ihn aufnehmen, gab er die Vollmacht, Gottes Kinder zu sein. Und woher weiß ich das, dass ich Gottes Kind bin, Gottes geliebtes Babygott? Weil ich es im Gottesdienst gehört habe, in der Sonntagsschule gelernt, in einem schlauen theologischen Buch gelesen. Woher weiß ich das? Römerbrief heißt es, der Geist Gottes bezeugt es mit meinem Geist, dass ich wirklich sein Kind bin. Dieses Zeugnis in meinem menschlichen Geist lässt mich Wahrheit erkennen. Unser Gewissen ist eine Fähigkeit des Geistes. Auch der Glaube ist eine Fähigkeit des Geistes. Wir tun uns so schwer mit dem Glauben, weil wir es mit unserem Verstand, mit unserer Willenskraft versuchen. Das wird nie gelingen. Der äußere Mensch kann nicht glauben. Der äußere Mensch kann nicht geistliche Wahrheiten verstehen. Er kann nur scheitern. Wir dürfen uns unseren inneren geistlichen Menschen nicht als eine nebulöse Wolke vorstellen oder gar als eine Fähigkeit, eine erweiterte Fähigkeit des Gehirns. Jesus sagt, sie haben Ohren, aber sie hören nicht. Sie haben Augen, aber sie sehen nicht. Ja, warum? Weil sie hören mit den natürlichen Ohren und sie schauen mit den natürlichen Augen. Im gleichen Kapitel sagt er, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu verstehen. Ja, waren diese Fischer, diese ungebildeten Zeloten, ja, waren die bitteschön klüger als die anderen Leute? Nein, sie sollten nicht mit ihrem Verstand begreifen, sondern, wie es im Korintherbrief heißt, unser menschlicher Geist kann wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Warum? Weil wir den Geist von Gott empfangen haben, der es unserem Geist bezeugt. Unser Geist ist nicht eine nebulöse Geistwolke. Unser innerer Mensch ist nach dem Bild von Gott geschaffen, dem Bild von Christus. Ein Geistmensch mit Händen, Füßen, Geruchssinn, Verstand, Emotionen. Wenn wir eine Idee bekommen wollen, wie dieser innere Mensch aussieht, dann sollten wir das Buch der Offenbarung studieren. Johannes ist im Geist und sieht seinen Herrn, an dessen Brust er kürzlich noch gekuschelt hat. Er fällt wie tot um von dem, was er da sieht. Er sieht den auferstandenen Geistmenschen Jesus Christus. Und das plättet ihn. Füße wie glühendes Gold. Sein Angesicht eine brennende Sonne, sein Mund ein scharfes Schwert, Augen wie Feuer. Und du bist ihm gleich. Naja, irgendwann im Himmel vielleicht. Was bitteschön ist denn der Himmel? Ohne Christus keinen Himmel. Und wo bist du? In Christus. Im Himmel, heute. Wir werden in der Ewigkeit mal staunen, wie viele Privilegien wir in unserem Geistmenschen schon hatten. Ja, mit dem alten Staubmenschen an der Backe. Wir investieren in unseren Bibelschulen, in unseren Kirchen so viel Kraft, den Verstand, den Willen zu trainieren, die Emotionen zu heilen. Und das ist alles richtig und hat seinen Platz. Aber Paulus ermutigt uns, stark zu werden am inwendigen Menschen, damit Christus durch den Glauben in mir wohnt. Den äußeren Menschen christlich zu erziehen, ist so vergebliche Liebesmüh, wie einem Papagei Bibelverse beizubringen. Auch wenn er lernt, sie nachzuplappern, er wird niemals stark im Glauben. Im inneren Menschen stark zu werden, können wir von den Mönchen lernen. Sie nannten es Praktizieren der Gegenwart Gottes. Meint, ich mache mir diese geistliche Wirklichkeit bewusst. In besonderen Zeiten der Stille früh am Morgen. Aber auch im Bus. Beim Rasenmähen, Geschirr spülen. Ich denke immer wieder darüber nach. Christus in mir. Diese Herrlichkeit. Ganz nah in mir. Und je mehr ich Christus anschaue, je mehr ich in meinem Geist mich berühren lasse von dieser Wirklichkeit und wegschaue von diesem äußeren Staubmenschen, der nur Sünde produzieren kann, desto stärker werde ich im inneren Menschen. Und das bringt mich jetzt zu dem etwas schwierigen Teil der Predigt. Ein Teil, der uns nicht leicht fallen wird. Verlust der Kontrolle. Autsch. Heikles Thema. Und die Kontrolle haben sie verloren in 2. Chronik 5. Das muss man sich mal bewusst machen. Jahrzehnte haben die sich abgemüht für ihre Kirche, für ihren Tempel. Und dann endlich Einweihungsgottesdienst. Doch der Gottesdienst gerät außer Kontrolle. Sie kommen gar nicht mehr rein. Gott übernimmt die Kontrolle. Und das ist nicht zum ersten Mal. Schon damals bei Mose, 2. Buch, bei der Einweihung der Stiftshütte, hat Gott sich das erlaubt. Und wir werden es gleich sehen, wir finden das auch im Neuen Testament. Wir mögen das nicht, die Kontrolle zu verlieren. Bei meiner Predigt habe ich meine Notizen gerne alle schon 4 Wochen schön feinsäuberlich ausformuliert. Ich bin Kontrollfreak, ich bin Schweizer. Kein Risiko! Ich freue mich schon auf den Tag, wo der Heilige Geist mir die Dinge da aus der Hand nimmt und sagt, lass mich reden. Mein innerer Geistmensch, mein wahres Ich, hat keine Angst, Kontrolle zu verlieren. Meine neue Schöpfung ist versöhnt mit Jesus Christus und freut sich, ihm die Kontrolle zu lassen. Es ist dieser äußere Mensch, den ich von Adam geerbt habe, der gerne 7 Bälle in der Luft hält und das alles kontrollieren will. Jakobus kommt in seinem Brief zu einem Schluss, dass wir Menschen alles gezähmt kriegen, sprich kontrolliert. Alles. Bis auf die Zunge. Jakobus beschreibt im 3. Kapitel die gewaltige Macht dieses kleinen Körperteils. Und er kommt zum Schluss, wer die Zunge kontrolliert, der kontrolliert den ganzen Menschen. Und verwendet dabei 3 beeindruckende Bilder. Der kleine Funke, der die ganze Wald in Brand setzt, die ganze Welt. Das winzige Ruder, dass diese Supertanker mit 500.000 Tonnen Gewicht durch die Straße von Hormus steuert. Und dann das Zaumzeug im Maul, in der Zunge von dem starken Ross, mit dem ich es mir gefügig mache und hinlenkt, wohin ich es will. Und in all diesen 3 Bildern wird die Macht der Zunge deutlich und die Macht von dem, der sie kontrolliert. Wer kontrolliert meine Zunge? Und jetzt komme ich zu dem Neuen Testament, wo uns auch von einer Einweihungsgottesdienst berichtet wird. Eine Tempeleinweihung. Wir feiern das in 3 Wochen. Pfingsten. Die Kirche, Gottes Bauwerk, Gottes Tempel wird eingeweiht. Und eine Herrlichkeitswolke mit Feuer und Brausen kommt über die Jünger, sodass ein großer Teil der Stadt zusammenläuft und die Jünger verlieren die Kontrolle, insbesondere über ihre Zunge. Gott selbst nimmt die Zügel in die Hand, ein chaotisches Karabashababababa. Und manchen Zuhörern schenkt der Geist eine Übersetzung. Sie hören die wunderbaren Dinge, die Gott getan hat. Andere hören kein kretisch, lübisch, phrygisch, die hören nur Karabashabarababa. Und sie kommen verständlicherweise zu dem Schluss, die haben eine andere Macke. Der ungebildete Petrus hält in diesem chaotischen Gottesdienst die Predigt ohne Notizen. 3000 bekehren sich. Noch heute studieren Theologen diese Predigt und martern sich das Gehirn, was diese Worte wohl zu bedeuten haben. Von einem Fischer gesprochen, spontan, der die Kontrolle über seine Zunge Gott gegeben hat. Karabashababa. Nun, die Abläufe in unserem Gottesdienst heute sind deutlich strukturierter, die Predigten durchdachter, die Gemeindekasse ist voller. Aber die Kirche steckt in einer gewaltigen Krise der Bedeutungslosigkeit. Merkt man hier nicht so, aber überall anders schon. Wohingegen die damalige Kirche die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat. Darum will ich meine Predigt beenden mit einem Vorschlag. 2. Chronik 5. Haben die Israeliten die Bundeslade wieder an ihren Ort zurückgeholt und ihr erlaubt, die Kontrolle im Tempel zu übernehmen. Wir sollten das auch tun. Jesus ist die Bundeslade, ich denke, das haben wir verstanden. Und wie kommt Jesus an seinen Ort, nach Hause? Indem wir es ihm erlauben. Das war's. Nicht kompliziert, Nicht beten, nicht fasten, nicht abmühen, keine religiösen Übungen. Erlaubnis. Erlaubnis, die Kontrolle zu übernehmen über mein Leben, über den Gottesdienst, über meine Zunge. Karabashaba. Wenn er die Zügel in die Hand nimmt, wird sich alles ordnen. Und die singende Freude wird nicht lange auf sich warten lassen. It's bubbling, it's bubbling, it's bubbling in my soul. It's singing, it's dancing, 'cause Jesus made me whole. Folks don't understand it, how can I keep it quiet? Der Friede Gottes, der höher ist als all unser Begreifen und Verstehen, da haut es ein paar Sicherungen raus. Sei mit euch allen. Amen.